wobei ich muss sagen, ich war vor 2 Wochen im Vielmann Brillengeschäft in Thun und da ist mir aufgefallen, dass tatsächlich jeder Angestellte eine Brille trug. Und ich habe mich dann schon gefragt, also entweder da stand schon in der im Stellenbeschrieb, dass man Brillenträger sein muss, um die Stelle zu bekommen, also ich hatte da keine Chance, oder da gibt es gewisse Angestellte, die tragen ihre Brille tatsächlich nur als Nasendekoration. Warum? Weil sie eine Brille verkaufen wollen. Logisch, oder? Gut, wenn du jetzt aber eine Brille trägst, dann wahrscheinlich nicht als Dekoration, sondern aus einem Grund. Warum? Ich kann es dir sagen. Weil wahrscheinlich deine Pupille nicht ganz so arbeitet, wie sie sollte. Richtig? Oder? Also, weil es da irgendeine Fehlfunktion gibt, welche dazu führt, dass du ohne Brille nicht scharf siehst. Korrekt? Oder? Und weil es nun mal nicht so eine gute Sache ist, ohne scharf sehen zu können, über die Straße zu gehen oder ein Buch lesen zu wollen, den Alltag zu bestreiten, Auto zu fahren, was auch immer, darum trägst du Brille, damit du klar siehst, oder? Gut. Im Matthäus-Evangelium Kapitel 6, die Verse 22 bis 23, da redet Jesus auch über deine Augen. Und er sagt, dass deine Augen für dein geistliches Leben ganz wichtig sind. Da steht, dein Auge ist das Fenster deines Körpers. Ein klares Auge lässt das Licht bis in deine Seele dringen. Ein schlechtes Auge dagegen sperrt das Licht aus und stürzt dich in die Dunkelheit, wenn schon das, was du für Licht hältst, in dir Dunkelheit ist. Wie dunkel wird dann die Dunkelheit, erst die Dunkelheit sein. So, warum redet hier Jesus über dein Auge? Über Licht, über Dunkelheit. Ich glaube, weil er uns zu zeigen versucht, dass wir Dinge, geistliche Realitäten, Prinzipien in unserem Leben eben nicht ganz klar, sondern unscharf wahrnehmen. Es ist, als wollte uns Jesus sagen, deine geistliche Pupille, die funktioniert leider von Natur aus nicht ganz so, wie sie sollte. Du siehst Dinge unscharf. Was du siehst, das ist eine verzerrte Wahrnehmung und darum brauchst du eben eine Sehhilfe. Eine Sehhilfe, die es dir ermöglicht, geistliche Prinzipien klar wahrzunehmen, klar zu sehen. Eine Sehhilfe, welche es ermöglicht, geistliche Prinzipien stochenscharf wahrnehmen zu können. Und wir wissen, was diese Sehhilfe ist, oder? Es ist sein Wort, Gottes Wort. Gottes Wort ist deine und meine Sehhilfe, damit wir Dinge gestochen scharf wahrnehmen können. Gottes Wort ist deines Fußes Leuchte und ein Licht auf deinem Wege, sagt der Psalmist. So, dass wir in unserem geistlichen Lebensalltag eben nicht über Stolpersteine stolpern, uns anstoßen, weil wir unklar sehen. Von was spricht hier Jesus? Ich möchte dir einen Tipp geben, wenn du diesen Vers nicht verstehst, denn hast du wahrscheinlich schon an gewissen Bibelabenden auch gehört. Wenn du einen Vers liest und den Vers nicht verstehst, dann hoffe ich, dass du es nicht dem Postkartenchristen gleich tust. Weißt du, was ein Postkartenchrist ist? Schon mal gehört? Also ein Postkartenchrist, kurze Erklärung, der liest einen Bibelvers, der schreibt sich den Bibelvers auf eine Postkarte, klebt ihn an den Kühlschrank oder auf die Kellertür oder an den Badezimmerspiegel oder auf die Klorollenklappe, irgendwo im Wohnzimmer. Das ist gut und recht, das ist super. Unsere Wohnung ist vollgekleistert mit solchen Bibelversen. Also nur nachmachen, absolut gut. Weißt du aber, wo die Herausforderung eines Postkartenchristenlebens steckt? Die wenigsten Postkartenchristen lesen auch mal den Kontext der Bibelstelle nach, oder? Also dann hängen da wunderbare Bibelverse in unseren Wohnungen rum, tröstlich, ermutigend, klar, aber aber die Bibelverse sind meistens sehr aus dem Kontext gerissen. Da wir heute Morgen keinen Postkarten-Christensonntag haben, wollen wir uns mal anschauen, was Jesus uns vorher sagt, was er nachher sagt. Und ich hoffe, dass wir dann verstehen, warum Jesus gerade in diesem Kontext sagt, dass es so wichtig ist, dass du und ich klar sehen. Matthäus 6, 19 bis 21, die Verse davor. Sammelt euch keine Reichtümer hier auf Erden, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Das steht also davor. Bevor es um scharf gehen, sehen geht. Verstehst du? Jesus ist der Meinung, und das ist jetzt eben der Kontext, dass wir vielleicht gerade in diesem Bereich besonders unscharf sehen. Wenn es um unsere Reichtümer geht, wenn es um unseren Besitz geht, wenn es um dein Geld geht. Die Frage ist, was ist jetzt so deine erste Reaktion? Sagst du, was will jetzt Gott von mir? Warum muss er dieses Thema anschneiden und warum muss der da vorne jetzt auch noch darüber predigen? Ich möchte dir sagen, wenn Gott ein Thema anspricht, dann immer, damit du lebst. Damit du lebst und in die Freiheit eines Gotteskindes hineingeführt wirst. Gott ist uns offensichtlich der Meinung, dass unsere Reichtümer der Ort sind, wo wir am wenigsten scharf sehen. Und weißt du, woher ich das weiß? Weil es das häufigste Thema der Bibel ist. Über 2350 Bibelstellen drehen sich um Besitz, Finanzen und Ressourcen. Jesus hat in 16 von 38 Gleichnissen über deine und meine Finanzen gesprochen und über unseren Umgang mit Geld. Er hat über ein Drittel seiner Lehre dafür verwendet, darüber zu lehren, wie wir mit den Ressourcen umgehen sollen, die Gott uns geschenkt hat. Und warum? Warum redet Gott so viel über Ressourcen in seinem Wort? Weil er will, dass du lebst. Und weil er will, dass du in eine Freiheit kommst und nicht in eine Unfreiheit geführt wirst. In eine Unfreiheit, welche dir als Kind Gottes nicht gebührt. Und weil er weiß, dass wir gerade im Thema Finanzen ganz viel Hilfe brauchen, um scharf zu sehen. Wir wollen uns anschauen, was es ist, was uns unfrei machen kann und wie Gott uns helfen will, einerseits eben scharf zu sehen, und andererseits frei zu sein, in einer Freiheit zu leben, welche nur Gott schenken kann. In einer Freiheit zu leben, welche wir eben nur in der absoluten Abhängigkeit von unserem Schöpfer und Vater vollständig erfahren und auskosten dürfen. In Vers 24, also das ist jetzt eben der Vers danach, nachdem Jesus aufs Auge, auf Licht und Dunkelheit Bezug nimmt, da sagt Jesus: Niemand kann zwei Herren dienen. Immer wird er den einen hassen und den anderen lieben und oder dem einen treu ergeben sein und den anderen verabscheuen. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Mammon dienen. Hast du gewusst, dass Gott das einzige Wesen im Universum ist, bei dem gilt, wenn du dich von ihm abhängig machst, dann wirst du frei? Das einzige Wesen, das sagt, wenn du dich von mir abhängig machst, dann wirst du frei. Deine Freiheit nimmt zu, je mehr du dich von deinem Schöpfer abhängig machst. Klingt irgendwie verrückt, ist aber so. Alle anderen Wesen, alle anderen Dinge, wenn du ihnen auf eine falsche Art und Weise dienst, die machen dich unfrei. Wenn du deiner Firma auf eine falsche Art und Weise dienst, wenn du einem Menschen, deinem Chef auf falsche Art und Weise dienst, wenn du der Pfimi Frutigen auf falsche Art und Weise dienst, dann wirst du unfrei. Das einzige Wesen, das sagen kann, wenn ich Chef in deinem Leben bin, wenn du in meine Abhängigkeit gerätst, wenn du mir dienst, dann bist du frei, das ist Jesus. Das ist Gott selber. Wenn Jesus eine solche scharfe Aussage macht und sagt, dass du nur entweder Gott oder aber den Reichtümer dienen kannst, dann eben gerade nicht, weil er will, dass du in deinem Verhältnis zu deinem Besitz, zu deinen Finanzen unscharf siehst und er dir zum Stolperstein wird. Es geht Jesus letztlich darum, dass wir uns nicht von unseren Finanzen, sondern von ihm abhängig machen und dadurch frei werden. Wir wollen jetzt noch etwas genau hinschauen, schauen, was Jesus mit seiner Aussage meint. Für Geld wird im Urtext das Wort Mammon verwendet. Das haben wir schon viel gehört. Mammon, das kommt ursprünglich aus dem Aramäischen und bedeutet Geld, Reichtümer, Besitz oder, und jetzt kommt es eben, die geistliche Kraft hinter dem Geld. Geld ist neutral. Wusstest du das? Geld ist neutral. Geld ist nichts Böses. Ich glaube, dass einer der am häufigsten falsch zitierten Verse in der Bibel 1. Timotheus 6,10 ist. Da heißt es nämlich, die Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Übels. Was steht da? Ist das Geld die Wurzel allen Übels? Es ist die Liebe zum Geld, welche die Wurzel allen Übels ist. Nicht das Geld an und für sich. Sicher haben schon viele den Spruch gehört, Geld verdirbt den Charakter. Auch schon gehört? Das ist falsch, das ist Blödsinn. Geld verdirbt nicht den Charakter. Geld zeigt den Charakter. Geld zeigt den Charakter. Reichtum ist ein Verstärker von etwas, was ganz tief in deinem Inneren angelegt ist. Und darum verdirbt Geld nicht den Charakter, aber es zeigt den Charakter. Wie du mit deinem Geld umgehst, verrät unglaublich viel über dein Herz. Es verrät unglaublich viel über deine Prioritäten, über deine Neigungen, über deine innere Herzenshaltung. Also, Geld ist neutral, das ist ganz wichtig. Also, Geld und Mammon sind keine Synonyme, ganz wichtig. Aber hast du gewusst, dass hinter allem Geld, hinter jedem Geldschein, immer ein Geist steht? Das ist etwas schwierig in unseren westeuropäischen Ohren, ist aber so. Ich sage nochmal, der Geldschein, der ist neutral, der Geist, der dahinter steht, der ist nicht neutral. Der Geldschein, der Gott und seinen Zielen unterstellt ist. Geld, Wohlstand, Reichtum, der dazu eingesetzt wird, Gott zu dienen, anstatt ihn zu ersetzen, dahinter steht immer Gottes Geist. Es wird sich vermehren. Es kann vom Feind nicht gefressen werden. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele Geschäftsmänner, gerade auch in unserer Gemeinde, Gott von Herzen dienen können. Einen ebenen Charakter haben. Warum? Weil ihre Finanzen, weil ihr Geld Gott unterstellt ist. Weil ihr Geld nicht in Konkurrenz zu Gott steht. Und sie ihre Finanzen vorbildlich auch für Gottes Reich einsetzen. Andererseits steht eben hinter dem Geldschein, der Gott nicht unterstellt, ist automatisch der Geist des Mammons. Und dieser Geist, der ist ein Lügner. Der Mammon ist eine Lügenkraft, welche dich dazu bringen will, Dinge in deinem Leben anzunehmen, Dinge in deinem Leben für wahrzunehmen, welche dich aus der Abhängigkeit Gottes wegtreiben und dich in eine angebliche Freiheit hineinführen, du aber letztendlich unfrei wirst. Und deshalb kann auch ein armer Schlucker, der eigentlich nur 100 Stutz im Hosensack hat, eben vom Geist des Mammons geblendet sein, ihm dienen, so würde es Jesus sagen, auch wenn er eigentlich gar nichts besitzt. Ich möchte mal 5 Dinge aufzählen, welche dir die Kraft hinter dem Geld, also dem Mammon, verspricht. Bist du bereit? 5 Dinge. Sicherheit. Wenn du nur genug Geld hast, dann bist du sicher. Zweitens, Sinn. Erfüllung in und für dein Leben durch das, was du dir kaufst und ermöglichst. Drittens, Identität. Hast du was, dann bist du was. Viertens, Macht. Wer Geld hat, hat Einfluss. Und fünftens, Unabhängigkeit oder auch Freiheit. Wenn du nur genug Geld hast, dann bist du total unabhängig und frei. Wenn du Besitz hast, kannst du Dinge tun, welche du sonst nicht hättest tun können. Und das wird dir ein Gefühl von Autonomie und Freiheit geben. Das alles verspricht dir die Macht des Mammons. Und weißt du, was mir dabei aufgefallen ist? Ganz interessant. All das verspricht dir Gott auch. All das verspricht dir Gott auch, wenn du dich in seine Abhängigkeit begibst. Wusstest du das? Eine Sicherheit, welche nicht von äußeren Rahmenfaktoren abhängig ist, von keinem Coronavirus. Eine Sicherheit, welche auch in den größten Stürmen deines Lebens dir Ruhe, Trost, Frieden und Zuversicht gibt. Dann Sinn. Ein Sinn für dein Leben. Warum bist du auf dieser Erdkugel? Was ist dein Auftrag? Was ist dein Ziel? Identität als geliebter Sohn, als wertvolle Tochter Gottes. Macht. Ja gut, da kann man darüber diskutieren. Vielleicht mehr im Sinne von Autorität, geistlicher Autorität, welche dir Gott zusagt, um in seiner Kraft Dinge zu tun. Dagegen kann die Macht des Geldes einpacken. Unabhängigkeit, unabhängig sein von den Menschen, von der Beurteilung von Menschen, sondern abhängig zu sein vom Urteil Gottes, der dich liebt, der dich annimmt, der dich wertschätzt. Und dann eben Freiheit, der Sohn Gottes ist gekommen, uns frei zu machen. Wie viele Bibelstellen sprechen von dieser Freiheit, welche wir in Jesus Christus haben dürfen, eine Freiheit, die wir bekommen, wenn wir uns in die Abhängigkeit Gottes bewegen. So, jetzt ist ja interessant, jetzt kommt von zwei Seiten das gleiche Angebot. Die Frage ist, welches wählst du? Was hast du gewählt? Das eine Angebot ist, über Geld, Besitz, irdische Ressourcen, Sicherheit, Sinn, Identität, Macht und Freiheit zu erlangen. Und das andere Angebot ist, es über die Beziehung zu Jesus zu erhalten. Gott stellt dich vor eine Wahl. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Du kannst es nicht. Wir wollen uns anschauen, warum das Angebot von Mammon nur schlechte Schleichwerbung, aber das Angebot Gottes ein Türöffner in ein Leben ist, in dem deine und meine Abhängigkeit von Gott uns letztlich frei macht. Uns freisetzt und uns in eine Freiheit hineinführt. Und ich möchte uns zeigen, was es ganz konkret bedeuten kann, wenn wir die Angebote des Mammons anfangen zu glauben und danach streben, all die genannten Versprechungen losgelöst von einer Beziehung zu Jesus zu suchen. Ich fange mal mit der ersten Lüge des Mammons an. Es ist die Identitätslüge. Der Mammon, der verspricht dir durch materielle Güter... Hey. Durch materielle Güter, durch Geld und Ressourcen deine Identität stärken, aufbauen und aufblasen zu können. Und weißt du was? All das glauben wir. Weißt du, warum ich das weiß? Weil sonst all diejenigen, welche Werbung erfinden, keinen Job mehr hätten. Wir glauben, dass wenn ich dieses Ding kaufe, es mir dann besser geht, ich dann vielleicht sogar besser bin. Ist dir schon aufgefallen, dass bei den meisten Werbungen für irgendein Produkt du die glückliche Familie, Spaß, Zeit irgendwie mit dazu kaufst, oder? Dann kommen diese Werbungen und dann ist da der Daddy im Garten am Spielen mit seinen Kindern, oder? Sie haben Zeit, Freizeit, die Frau kommt, der Kuss auf die Wange. Wunderschönes Familienleben, aber es geht eigentlich um einen Bankkredit. Aber hallo? Das glaubst du. Das glaube ich. Wenn du Geld, wenn du Haus, wenn du was auch immer hast, dann bist du was. Und die glückliche Familie, die kommst du quasi als Gratis-Müsterli noch oben drauf mit dazu. So, ein anderes Beispiel. Ich weiß nicht, wie lange es bei dir geht, wenn du ein neues Kleidungsstück kaufst, ein neues Blüsli für die Frauen oder eine neue Jeans. Oder? Wenn ich eine neue Jeans kaufe, dann denke ich, yes, super, oder? Straight, ha, fühlt sich gut an, neue Jeans, super, fühle mich 2 Jahre jünger, so am ersten Tag. Dann der zweite Tag, zieh sie an, super, fühle mich immer noch gut. Problem, hat es 120 Stutz gekostet. Ja, also das muss ja irgendwie auch was wert sein. Dritter Tag. Ich weiß nicht, wie lange es bei dir geht. Vielleicht dauert das bei dir 5 Tage, eine Woche, 2 Wochen. Am dritten Tag denke ich, ist halt einfach eine Jeans. Oder mehr nicht. Machen wir wieder ein Beispiel für die Frauen. Schuhe, Handtasche, Ohrenringe. Liebe Frauen, wie lange halten die? Wie lange halten die? Und zwar nicht, bis sie kaputt sind. Liebe Frauen, wie lange halten Sie dein Gefühl aufrecht, schön zu sein? Wie lange halten Sie dein Gefühl aufrecht, wertvoll zu sein, damit du dich gut fühlst, wenn du mit deinem Freund in einen Kaffee trinken gehst? Weißt du, das Problem an all diesen Dingen ist, egal was wir uns kaufen, materielle Dinge, sie beeinflussen uns immer nur von außen. Wir haben sie, wir besitzen sie. Wir können im besten Fall unsere äußere Identität mit diesen Dingen etwas aufpimpen und damit den äußeren Schein wahren. Aber das hat nichts mit Identität zu tun, gar nichts, rein gar nichts. Du bist nicht das, was du anziehst oder was du besitzt. Du bist das, was du da drin bist, in deinem Herzen. Wenn ich nicht mit mir in meinem Herzen zufrieden bin, wenn ich nicht mit mir selber versöhnt bin, weil Gott mir eine neue Sicht über mich als Sohn, über mich als Tochter geschenkt hat, dann werden all diese Dinge wie Schuhe, Kleidung, Besitz, Schönheitsprodukte, all das, was ich mir kaufe, um mich aufzupeppen, sie werden mich letztlich nicht erfüllen, weil sie Identitätskompensationen sind und mehr nichts. Ich glaube also einer Lüge, welche die Kraft hinter dem Geld mir einflüstert und merke gar nicht, dass ich eigentlich schon darauf hereingefallen bin. Ja, ein Stück weit eben angefesselt bin und sie meine Bewegungsfreiheit einschränken, weil ich meine Identität darüber definiere, was ich habe oder was ich nicht habe. Gott aber sagt, es ist das Verbundensein mit mir. Es ist dein Leben in der Abhängigkeit deines Schöpfers. Es ist die Beziehung zu mir, die dich zu dem macht, der oder die du bist. Und du bist Sohn und du bist Tochter vom König aller Könige. Und deine Identität als Königstochter, als Königssohn ist durch Freiheit gekennzeichnet. Aber nicht eine Freiheit, welche du durch die Lüge des Mammons erhältst, sondern eine Freiheit, welche du erhältst, indem ich die Identität, die du hast, in dein Herz hineinlege und du sie annimmst und indem du sie glaubst. Indem du dich von meiner Sicht über dich abhängig machst, weißt du, du bist geliebt. Weißt du warum? Weil du für mich liebenswert bist. Das sagt Gott. Du bist wichtig, weil du für mich wichtig bist. Das sagt dein Vater. Und du bist wunderschön, lieber Mann, liebe Frau, du bist wunderschön. Warum? Weil Gott sagt, ich habe alle meine Kreativität in dich hineingesteckt und du bist das Produkt meiner Hände. Du bist schön. Das ist gottgewollte Identität. Das ist die Identität, die wirklich frei macht. So, kommen wir zur zweiten Lüge. Es ist die Sinnlüge. Und da kommt er wieder, dieser Mammon. Nein, Rolle, gell, du verstehst. Es gibt so einen Spruch, den kennen wir Schweizer ziemlich gut. Schaffen, schaffen, Häusli bauen. Kennt ihr? Was ist das Ziel, was ist der Sinn des Lebens gerade für uns Männer? Ha? Geht mal auf die Straße, fragt mal die Männer, was ist der Sinn im Leben? Ich habe das mal gemacht in Basel während meinem Studium. Die Antwort war eigentlich immer sehr ähnlich. Der Sinn des Lebens für Herr und Frau Schweizer sind Glück und Selbstverwirklichung. Und das klingt gar nicht schlecht, oder? Ich habe gedacht, ja, super. Ich habe dann aber immer nachgefragt, wie man dann zu Glück kommt. Und bei den Männern lässt sich die Antwort etwa so zusammenfassen. Schnapp dir eine hübsche Frau, kauf dir eine Immobilie, stell den Tesla in die Garage, oder damals war es noch den Mercedes oder den Ferrari, hab 2 Kinder. Warum? Dann hast du es geschafft. dann hast du es geschafft, oder? Für viele Männer, für viele Menschen ist Frau, Haus, Auto, vielleicht noch Kinder ein Idealbild. Und Teil von der Selbstverwirklichung, welche wir irgendwie anstreben. Und das alles zusammen soll uns dann eben glücklich machen und uns den Sinn des Lebens finden lassen. So. Das Problem dabei ist folgendes. Wir glauben immer, dass materielle Dinge uns zufrieden und glücklich machen, bis zu dem Punkt, wo wir sie haben. Ist dir das auch schon aufgefallen? Du glaubst, das neue Bike, das macht dich glücklich. Und dann sitzt du auf dem Velo und merkst, ich bin immer noch der Gleiche. Ich habe mich dummerweise mitgenommen auf meine Bike-Tour. Oder? Ich bin immer noch ich. Ich habe immer noch ein Loch in meiner Seele. Ich habe immer noch eine schlechte Identität. Ich habe zwar jetzt ein Haus, ein Bike und einen Tesla in der Garage, aber glauben wir wirklich, dass das, wo Herr und Frau Schweizer glauben, dass sie glücklich werden und dadurch Sinn finden, materielle Güter, materielle Dinge, dass das es ist, was unsere Sehnsucht im Leben stillen kann und uns Sinn und Glück gibt. Weißt du, wenn es nicht Gott ist, sondern materielle Dinge, Materialismus, wenn es diese Dinge sind, welche in mir eine Sehnsucht nach Sinn im Leben und eine innere Leere stillen sollen, ich glaube, das kommt einem Betäubungsmittel ganz, ganz nahe. Für kurze Zeit stillen sie vielleicht den Schmerz. Für kurze Zeit macht das ja vielleicht Freude, aber es heilt uns nicht. Es macht uns vielleicht sogar eher abhängig und unfrei. In Sprüche 16, 20, einer meiner Lieblingssprüche, da steht, wer auf das Wort des Herrn hört, dem wird es gut gehen. Und wer auf den Herrn vertraut, der findet Glück. Mit anderen Worten, wenn das Wort Gottes dir klare Augen schenkt, damit du klar siehst, du dich danach richtest und du auf Gott vertraust, und Vertrauen hat eben ganz viel damit zu tun, mich in seine Abhängigkeit zu begeben, mich ihm anzuvertrauen, das hat mit Hingabe zu tun. Wenn du Gott vertraust, dann findest du Glück. Liebe Geschwister, lieber Gast, wenn du deinen Sinn im Leben, wenn du Glück losgelöst von Jesus suchst, es gibt es nicht. Es gibt kein wahres Glück, es gibt keinen Sinn, keinen Frieden, keine wahre Freude, außerhalb Gott und seiner Nähe. Du bist als Mensch auf die Beziehung zu Gott hin geschaffen. Und losgelöst von ihm wirst du an dem Sinn für dein Leben vorbeileben. Garantiert. Willst du Glück und Sinn für dein Leben, dann suche nicht nach mehr Geld, suche nach mehr Gott. Suche nach der Abhängigkeit zu ihm, von ihm. Die dritte Lüge. Es ist die Sicherheitslüge, ein finanzielles Pölsterchen auf der Bank zu haben. Danke, Carole. Ein finanzielles Pölsterchen auf der Bank zu haben, das kann einem ein schönes Gefühl der Sicherheit vermitteln, oder? Je mehr du hast, desto sicherer bist du. Das verspricht uns die Sicherheitslüge. Hast du schon mal den Satz gehört, wer viel hat, der kann auch viel verlieren? Schon gehört? Es ist interessant, meistens fühlen sich gerade diejenigen, welche viel haben, am unsichersten. Weißt du warum? Weil sie sich auskennen. Weil sie wissen, eine Naturkatastrophe, ein globales Coronavirus, eine falsche Kettenreaktion an der Börse und es macht Bäm und das Geld ist weg. Ich möchte dir keine Angst einflößen, aber dein Geld kann über Nacht weg sein, egal ob es auf der Bank oder unter deinem Kopfkissen liegt, es kann weg sein. Neben dem Coronavirus haben die meisten wahrscheinlich gar nicht die Schlagzeile vom Dienstag, 25. Februar, letzte Woche, gelesen. Es kam eine Untersuchung der eidgenössischen Finanzaufsicht zum Schluss, dass nur zwei der Too-Big-To-Fail-Banken über genügend Kapital, Risikokapital verfügen, wenn es wirklich mal Bäm macht. Nur zwei der Schweizer Banken. Die Liquidität ist nicht sichergestellt, wenn die Wirtschaft bach abgeht. So viel zum Thema Sicherheit durch Geld. Und ich weiß, dass viele hier drinnen, die hätten Ausstellungen gehabt, die hätten Messen gehabt, wo sie hätten Aufträge an Land ziehen sollen. Und es wurde alles abgesagt wegen dem Coronavirus. Das gibt Einbußen, Geld und Sicherheit. Jesus hat mal ein Gleichnis erzählt, das steht in Lukas 12, für alle, die das mal nachlesen wollen, von einem reichen Mann, der hat große Kornkammern gebaut, sich gut abgesichert, er hat sie randvoll mit Getreide gefüllt, also einen modernen Mensch. Ein moderner Mann mit einem Top-Vorsorgeplan, der hatte ein volles Bankkonto, der hatte ein volles 3A-Konto, der hat gut in die Pensionskasse eingezahlt. Der hat sich anschließend zurückgelehnt und zu sich selber gesagt, mein Freund, du hast für Jahre genug eingelagert, iss und trink und sei fröhlich. Zitat Bibel. Es kann nichts mehr schiefgehen. Ein Mann, der Sicherheitslüge des Mammons auf den Leib gekrochen war. Und Gott sagt zu ihm, wie dumm von dir. Das ist das ernüchternde Urteil Gottes, wie dumm von dir. Wie dumm von dir, dass du dich deinen Reichtümern und nicht mir anvertraut hast. Wie dumm von dir, dass du dich von deinem Geld auf deinem Bankkonto nicht von mir abhängig gemacht hast. Du wirst heute Nacht sterben, ich werde dir alles wegnehmen, dein Besitz kann dich davor nicht bewahren. Liebe Leute, unsere Sicherheit, die kommt nicht von unserem Bankkonto. Die kommt nicht von unserem Top-Vorsorgeplan. Unsere Sicherheit kommt von Gott. Wir haben einen Vater im Himmel, der genug hat, der gerne seine Kinder versorgt. Glaubst du daran? Glaubst du wirklich daran, dass Gott dich versorgen kann, auch im Alter? Glaubst du daran, dass dein Vater im Himmel nicht auf grüne und blaue Geldscheine angewiesen ist, dass er keine Nötli braucht, um dich als sein Kind zu versorgen? Glaubst du daran, dass dein Gott, der aus dem Felsen hat Wasser sprudeln lassen, der in der Wüste es Brot regnen lässt, der durch Raben seinen Dienern mit Fleisch und Brot versorgt hat, der Öl, der Mehl im Topf vermehrt hat, der Fisch und Brot vervielfältigt, dass dieser dein Gott sich nicht verändert hat. Er braucht dein Geld nicht, um dich als sein Kind zu versorgen. Und er wird es gerne tun. Abhängig zu sein von Gott bedeutet, meine Sicherheit bei ihm zu suchen, zu erwarten, zu finden. Er ist deine und meine Sicherheit, auch in dieser Zeit des Coronavirus. Er ist unser Versorgen und unser aller Vorsorgen, sodass wir keine Hamsterkäufe machen müssen. Sicher zu sein heißt deshalb, sich voll Vertrauen in seine Abhängigkeit zu begeben und das eben mit vollem oder auch mit leerem Portemonnaie. Jetzt wird es langsam mühsam. Die Machtlüge, vierte Lüge. Sie sagt, je mehr Geld du hast, desto mehr Macht hast du. Aber weißt du was? Die Freiheit Gottes sagt dir, dass es nicht auf deine eigene Macht darauf ankommt, sondern darauf, dass sich eine übernatürliche Macht für dich einsetzt. Das ist der Unterschied. Eine übernatürliche Macht, in deren Abhängigkeit dir Autorität oder anders ausgedrückt, in deren Autorität dir die Macht geschenkt ist, die Lügen, die Maschen, die Kräfte von Satan zu entlarven, aufzudecken und darüber zu triumphieren. Die fünfte Lüge. Die letzte, es ist die Unabhängigkeits- oder auch die Freiheitslüge. Erste Rolle. Ja, jetzt wird es wirklich langsam ungemütlich. Es zieht mir die Hose aus. Aber das macht eben den Mammon. Es zieht dir die Hosen aus. Gut. Unabhängigkeits-, Freiheitslüge. Wenn du noch mehr Geld hättest, dann stünden dir mehr Optionen offen. Hast du gewusst, diese Lüge, die kann ganz kreative Formen annehmen. Der Mammon, der Geist des Mammons, der kann sehr fromm daherkommen, indem er dir zu glauben vorgibt, wenn ich nur etwas mehr Geld hätte, dann hätte ich auch mehr Möglichkeiten, andere finanziell zu unterstützen. Den Missionaren finanziell zu unterstützen. Mehr Geld, um in die Gemeinde zu investieren. Weißt du was? Das ist sowas von einer Lüge. Jesus hat nie gesagt, dass du mehr Geld brauchst. Er hat immer gesagt, dass wir mehr Abhängigkeit vom Vater brauchen, dass wir mehr Gott brauchen, dass wir mehr Hingabe gegenüber Jesus brauchen. Jesus sagt, Geld ist nicht die Lösung, aber es ist deine Abhängigkeit vom Vater. Und zur vom Mammon versprochenen Freiheit möchte ich dir jetzt noch ein Beispiel aus meiner Geschichte erzählen. Ich habe das mit meiner lieben Frau abgesprochen. Wir waren damals noch nicht verheiratet, wir waren auch noch nicht verlobt, aber wir waren befreundet und es hat einige Diskussionen ausgelöst. Ich habe als junger Mann einmal einen Haufen Geld in die Finger genommen. Ich habe mein ganzes Ersparnis genommen und mir damit 1 Kilogramm Gold gekauft. Ich habe natürlich gut recherchiert. Der Zeitpunkt war sehr günstig, der Goldpreis sehr tief. Wer schon mal an einer Börse mit einem Vermögen spekuliert hat, das über das hinausgeht, was man auch zu verlieren bereit ist, der weiß, wie frei man dann ist. Und zwar nicht nur tagsüber, sondern auch nachts. Fast 2 Monate lang habe ich in der Nacht fast nicht warten können, bis ich am Morgen im Zug saß für in die Leere in Richtung Bern und in der Zeitung den Tageschart des Goldpreises habe checken können. Morgens, mittags, abends, manchmal sogar nachts bin ich aufgestanden, abends um 11, morgens um 2, morgens um 5, um auf dem Internet den Chart des Goldkurses sehen zu können. Ich hatte ganz viel Geld investiert und mir erhofft, dass ich mit dem Gold dann etwas Gewinn herausarbeiten kann und es dann gewinnbringend verkaufen könnte. Ich war noch selten so unfrei wie in diesen 2 Monaten. Meine Gedanken waren gefangen. Meine Nächte waren unruhig. Meine Gefühle, die schwankten im Gleichtakt mit dem Tageskurs des Goldkurses. Und es ging doch nur um, in Anführungszeichen, 1 läppisches Kilo Gold. 1 läppisches Kilo Gold. So sieht Freiheit aus, welche dir die Kraft hinter dem Mammon verspricht. Die Freiheit aber, welche wir in der Abhängigkeit Gottes entdecken dürfen, die sieht so anders aus. Du wirst dort eine Freiheit entdecken, in der du eben nicht nur gerne Empfänger bist. Eine Freiheit, wo du nicht nur gerne nimmst, sondern eine Freiheit für mich ist die kann nur von Gott kommen. Eine Freiheit, wo du so gerne gibst, wo du so gerne andere beschenkst. Eine Freiheit, wo du so gerne andere segnest mit den Ressourcen, die du selber von Gott erhalten hast. Identität, Sinn, Sicherheit, Macht, Unabhängigkeit und Freiheit. Ich habe 5 Lügen des Mammons aufgezählt und ihr seht, wie es mir geht. 5 Lügen des Mammons. Die haben zum Ziel, dir einzuflüstern, du brauchst Gott nicht. Der Mammon, der will sich als Ersatz für Gott einschleichen, der Teufel, er versucht für jede Wahrheit Gottes, für jedes Original, welches Gott dir geben will, dass du frei bist, dass du lebst, damit du lebst, da versucht dir der Teufel eine verzerrte Fälschung anzubieten. Und liebe Geschwister, wir brauchen keine verzerrten Fälschungen. Wir brauchen keine Kopien, wir brauchen das Original. Wir brauchen nicht mehr Geld, wir brauchen mehr Gott. Wir brauchen mehr Beziehung, wir brauchen mehr Abhängigkeit von ihm. Denn er ist der Einzige, und ich sage es nochmals, der je mehr wir uns von ihm abhängig machen, desto mehr Freiheit werden wir entdecken. Ich möchte einen letzten Gedanken nennen, das war für mich ein geistliches Goldnugget, einen geistlichen Goldbarren, könnte man sagen, welchen ich in meinen Vorbereitungen gefunden habe und ich gerne noch teilen möchte. Jesus sagt in Vers 21, denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Ich glaube aber, dass wir das im Alltag, in der Realität genau oft umgekehrt machen. Wir leben nach dem Grundsatz, wo mein Herz ist, dort ist auch mein Reichtum. Wo mein Herz schlägt, dort investiere ich auch mein Geld. Wenn ich eine Leidenschaft für schnelle Autos habe, da werde ich Geld in schnelle Autos investieren. Logo. Wenn ich eine Leidenschaft für abenteuerliche Reisen habe, dann werde ich Geld für einen Camper oder eine Fischerroute ausgeben. Wenn ich gerne gut esse, dann werde ich Geld in ein Restaurant investieren, damit ich dort essen gehen kann. Wo mein Herz ist, da ist auch mein Reichtum. Jetzt sagt aber Jesus etwas ganz Interessantes. Nicht wo dein Herz ist, nicht wo deine Leidenschaft ist, dort ist dein Reichtum, sondern wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Das ist ein geistliches Prinzip. Wenn du willst, dass dein Herz den Dingen folgt, welche Jesus am Herzen liegen, dann solltest du anfangen, dort dein Geld anzulegen. Wenn Missionsarbeit für dich irgendwie eine schwierige Sache ist, dann fang an, Geld freizusetzen für Mission. Wenn Evangelisation für dich eine schwierige Sache ist, dann fang an, Ressourcen freizusetzen für Evangelisation. Wenn du dich in der Gemeinde irgendwie nur als Zuschauer fühlst und du dich fragst, wie könnte ich dann mehr verwurzelt werden hier in der Gemeinde, dann fang an, treu deinen Zehnten in die Gemeinde zu bringen. Liebe Geschwister, es ist ein geistliches Prinzip, dass dort, wo du deine Reichtümer ansiedelst, dein Herz nachfolgen, dein Interesse wachsen und deine Verbundenheit zunehmen wird. Da wird Zukunft auch dein Herz sein, sagt Jesus, wo deine Reichtümer sind. Ich möchte bitten, dass die Band nach vorne kommt. Wir wollen uns noch eine Zeit nehmen, wo wir einfach vor Gott sind und wo er uns aufzeigen kann, wie es denn um mein eigenes Herz wirklich steht. Gott geht es letztlich darum, dass ihm dein ungeteiltes Herz gehört. Dass du dein Vertrauen auf nichts und niemanden sonst setzt, als alleine auf ihn. Gott ist es nicht so wichtig, was du besitzt. Aber es ist ihm unglaublich wichtig, was dich besitzt. Gott möchte, dass du klar siehst. Er möchte, dass du dich nicht durch die Kraft des Mammons blenden lässt. Denn es ist seine Absicht für dein Leben, dass du entdecken darfst, dass je mehr du dich ihm hingibst, desto mehr frei du sein kannst. Schaut ganz oft, bevor Jesus an einem Menschen ein Wunder getan hat, hat er ihm eine Frage gestellt. Er hat immer gefragt, was willst du denn, dass ich an dir tue? Ich hatte in den Vorbereitungen das Gefühl, dass das genau die Frage ist, welche dir Gott heute Morgen stellen möchte. Was ist es denn, was du willst, dass ich an dir tue? Willst du dir deine Ketten abnehmen lassen? Willst du deine Identität von dem abhängig machen, was ich von dir denke und über dir ausspreche? Willst du den Sinn für dein Leben entdecken? Den Sinn, den ich dir beimesse? Willst du in mir Ruhe finden, eine Sicherheit, welche auch in den Stürmen deines Lebens dir Ruhe, Frieden und Trost spendet? Willst du deine oder meine Autorität für dein Leben in Anspruch nehmen, geistliche Autorität, und sie für meine Ziele einsetzen? Willst du dich in meine Abhängigkeit begeben, damit du die maximale Freiheit für dein Leben erhältst? Wenn du das willst, dann komm zu mir. Komm zu mir. Es gibt keine Sicherheit, keinen Frieden, kein Glück. Es gibt keine Identität. Es gibt keine Freiheit außerhalb von deinem Schöpfer. Komm zu mir. Komm zu Jesus. Ich möchte beten. Jesus, du bist der Einzige, und du bist der eine, von dem die Bibel sagt, er wird die Gefangenen freilassen und er wird die Gebundenen, die Gefesselten befreien. Danke, dass du gekommen bist, auch mich frei zu machen, uns frei zu machen. Von der Kraft, von den Lügen, von der Macht des Satans, des Mammons. Von einem Leben, welches letztlich keinen Ewigkeitswert hat. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, unser Vertrauen immer wieder neu auf dich zu setzen. Unsere Wahl so zu treffen, dass wir dir dienen. Hilf uns, dass wir dir vertrauen, dass du uns versorgst, dass du vorsorgst und dass wir uns immer wieder in deine Abhängigkeit begeben. Amen.